Die heilige Familie, ich bin dann mal weg. Was sich darunter verbirgt, hoffe ich, schaffe ich heute Morgen deutlich zu machen. Aber ich steige mal ein mit einer kleinen Geschichte von Kurt Tucholsky. Ich weiß nicht, wer den kennt. Kurt Tucholsky ist ein deutscher Journalist oder war und Schriftsteller. Und er war bekannt dafür, dass er teilweise auch sehr satirisch gearbeitet hat und viele satirische Schriften verfasst hat. Und bei ihm gibt es auch eine satirische Schrift über die Familie. Vielleicht ist da einiges Nicht-Wahres dabei, vielleicht aber auch einiges viel Wahres. Ihr könnt das ja mal ein bisschen abchecken. Hier nur mal ein kleiner Auszug davon. Die Familie, Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Die Familienzugehörigkeit befördert einen Krankheitskeim, der weit verbreitet ist. Alle Mitglieder der Innung nehmen dauernd übel. Auch das neue Mitglied muss auf dem Altar der Verwandtschaft opfern, kein Feiertag, der nicht der Familie gehört. Alle fluchen, keiner tut's gern, aber Gnade Gott, wenn einer fehlt. Und seufzend beugt sich alles unter das bittere Joch. Dabei führt das gesellige Beisammensein der Familie meistens zu einem Krach. Man kennt sich eben zu gut, um sich herzinniglich zu lieben, und nicht gut genug, um noch aneinander Gefallen zu finden. Zu Geburtstagen empfiehlt es sich, der Familie etwas zu schenken. Viel Zweck hat das übrigens nicht, sie tauscht regelmäßig alles wieder um. Das geht noch ein bisschen weiter, aber das soll mal genügen heute Morgen. So kann man Familie auch betrachten. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, war das eigentlich bei Jesus und seiner Familie auch so? War das im Hause seiner Eltern genauso? Denn die Familie von Jesus Christus, das wissen wir aus der Schrift, die war nicht klein. Die war recht groß. Wir lesen das in Markus 6, dort heißt es, er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon, auch seine Schwestern leben hier unter uns. Also schon eine ganz schön große Familie, Brüder und Schwestern. Und ich frage mich, ging es bei denen genauso zu? Das klingt ja erstmal so wie eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, die Kinder, Geschwister untereinander. Und ich stelle mir mal so vor, wie mag das bei denen zugegangen sein? Ich glaube, dass das ganz normal war. Bei denen ging es wahrscheinlich auch richtig lebhaft zu, wenn die zusammen waren. Und ich glaube, dass Maria und Josef alle Hände voll zu tun hatten, um diese Familie auch zusammenzuhalten und zu erziehen. Und die Familie, so wie sie sich in der Bibel darstellt, war in der damaligen Zeit eine völlige Durchschnittsfamilie mit einem durchschnittlichen Einkommen. Josef war Zimmermann. Der älteste Sohn war Jesus und der ist dann auch noch in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters getreten. Man kann sozusagen eine stinknormale Familie aus Nazareth. Und dann kommt es in dieser Familie zu einem Ereignis, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und ich möchte, dass wir heute Morgen gemeinsam diese Verse dazu lesen. Das sind die Verse aus Lukas 2, 41 bis 52. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Wenn es heute Morgen darum geht, einen Satz aus der Predigt mitzunehmen, dann wäre das vielleicht dieser hier. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und ich finde, das ist das Geheimnis, was Christus so einzigartig macht und was für uns auch manchmal so schwer zu fassen ist. Und ich möchte, dass wir das heute Morgen einfach so an vier Punkten mal miteinander bedenken. Der erste Punkt ist, Maria und Josef haben völlig falsche Vorstellungen von ihrem Sohn. Und Maria und Josef verstehen nicht, wer ihr Sohn ist. Maria und Josef finden ihren Sohn dann im Tempel. Und gerade die Beziehung zwischen Maria und Jesus ist eine ganz besondere Beziehung zwischen Vater, zwischen Mutter und Sohn. Maria und Josef haben falsche Vorstellungen von ihrem Sohn. Jesus hat gottesfürchtige Eltern. Sie gehen mit den Volksgenossen die Befreiung ihres Volkes aus der Sklaverei in Ägypten feiern. So sehen das die Heiligen Schriften vor. Maria und Josef leben also nach dem Gebot Gottes und zu seiner Ehre. Und es war auch keine Kleinigkeit, jedes Jahr eine solche Reise zu unternehmen zum Passafest. Nazareth war mindestens 100 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das bedeutete zu Fuß 3 Tage hin und 3 Tage zurück. Und dann der Tag des Passafestes und anschließend noch eine Woche das Fest der ungesäuerten Brote. Man kann natürlich in der heutigen Zeit sagen, der CO2-Abdruck war natürlich äußerst gering, weil sie sind zu Fuß gegangen. Die Reise dauerte wahrscheinlich so insgesamt 13 bis 14 Tage waren die unterwegs. Aber Maria und Josef, Jesu Eltern, wollten alles tun, um ihn seinen Geschwistern den jüdischen Glauben nahezubringen und ihn tief in ihren Herzen zu verwurzeln. Man muss dazu wissen, bei den Juden wurden die Jungen mit 12 Jahren zu Männern. Dann galt der Junge als Sohn des Gesetzes und er musste die Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Mit 12 Jahren ging Jesus also zum ersten Mal zum Osterfest nach Jerusalem. Ich kann mir vorstellen, wie diese heilige Stadt, dieser Tempel und das Ritual diesen Jungen ergriffen haben. Und so kam es auch, dass er zurückblieb, als seine Eltern wieder aufbrachen. Die bekommen davon jedoch nichts mit. Und ich bin mir auch nicht sicher, es war nicht Gedankenlosigkeit von Maria und Josef, dass die zunächst nichts unternommen haben, dass sie ihren Sohn von Anfang an gar nicht vermissten. Sie vermuteten, der wird auf der Rückreise sein mit einer anderen Reisegruppe, mit Pilgern oder unter unseren Verwandten und Bekannten. Doch ihre Vermutungen waren ein Irrtum. Sie sind fest davon überzeugt, dass Jesus sich so verhalten wird, wie sie dachten. Sie sind sich sicher, der Junge wird irgendwo in einer Reisegesellschaft sein und ist auf der Heimreise nach Nazareth. Sie sind sich so sicher, dass sie einen ganzen Tag lang nicht nach ihm fragen. Sie fragen nicht, wo ist denn unser Sohn? Einen ganzen Tag lang. Nein, unser Sohn bleibt doch nicht in dieser turbulenten und bunten Stadt zurück. Das ist doch nicht unser Sohn. Wir haben einen artigen und gehorsamen Jungen. Und obwohl sie als Eltern Jesus eigentlich gut kennen müssten, täuschen sie sich. Ihre Vorstellungen über ihren Sohn sind falsch. Mir geht das manchmal auch so. Ich habe auch so meine Vorstellungen über meinen Jesus und ich täusche mich auch oft in ihm. Ich täusche mich in ihm, weil ich ihn gar nicht richtig kenne, weil ich gar nicht richtig weiß, wer er ist und weil meine Gedanken einen Jesus oft produzieren, so wie ich ihn gerne hätte. So wie ich ihn gerne hätte. Ein gutes Beispiel für uns sind Philippus und auch die Emmaus-Jünger. Auch von ihnen lesen wir im Wort. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das sagen die Emmaus-Jünger. Das alles geschah vor 3 Tagen. Und Philippus sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwidert Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Nach all der Zeit, die ich bei euch bin, wisst ihr das immer noch nicht? Und die Emmaus-Jünger, wir hatten gehofft. 3 ganze Jahre hatte er sie unterrichtet, aber sie hatten offensichtlich nicht richtig zugehört. Das Kreuz und sein damit verbundener Tod war damals eine herbe Enttäuschung für diese Jünger. Sie dachten wahrscheinlich, Jesus hat noch ganz Großes mit ihnen vor. Das war ein Wendepunkt. Und ihre selbstgemachten Ideen über ihren Herrn und Meister hatten sie total in die Irre geführt. Er hatte sie zwar genauestens über alles informiert, aber ihre Wunschvorstellungen gingen in eine völlig andere Richtung. Und falsche Vorstellungen und allzu menschliche Gedanken über ihren Sohn führen zu 3 Tagen großer Sorge und Angst bei den Eltern Maria und Josef. Maria und Josef meinten, Jesus muss sich doch so verhalten, wie wir uns das denken. Aber er tat es nicht. Er war nicht unter den Verwandten. Er war ganz woanders. Maria und Josef verstehen nicht, wer ihr Sohn ist. Sie kehren jetzt nach Jerusalem zurück und dann fangen sie auf einmal an, nach ihm zu suchen. Ich weiß nicht, wo die überall gesucht haben, aber auf jeden Fall waren sie immer an den falschen Orten, wo sie ihn gesucht haben, denn sie haben ihn nicht gefunden. Und ich kann mir vorstellen, wer nun Vater und Mutter ist, wie qualvoll das ist, wenn ein Kind verloren geht, wenn es nicht da ist und man es heftig sucht. Ich selbst weiß das immer aus meiner Kindheit. Ich habe einen jüngeren Bruder, der heißt Frank. Und Frank ist immer einer, auch heute noch so, wenn es darum geht, meine Mutter einkaufen ging, Frank war immer weg. Das heißt also, Mutter hatte nur 2 Hände, links ihn, rechts mich. Und wenn sie dann mal irgendwo was aus dem Regal nehmen wollte, hat sie den Fehler gemacht und Franks Hand losgelassen. So, und der Knabe war ständig weg. Der war immer unterwegs. So, und wir sahen dann häufig im Kaufhaus, wurde dann er wieder ausgerufen, dass ein kleiner blonder Junge irgendwo abzuholen ist. Oder wir haben dann hinten irgendwo mal ein Kleiderkarussell, also so ein Ständer, sich schneller drehen sehen. Und da wussten wir, das kann eigentlich nur er sein. Die schärfste Nummer war mit dem Catcart durch die Spielwarenabteilung, aber das erzähle ich mal an anderer Stelle. So, für meine Mutter war das echt, man kann wirklich sagen, die Hölle. Die hat immer wieder versucht, wo ist der Junge jetzt? Ja, wo mag der sein? Das hat sich meistens aber nur Minuten gehandelt. Hier sind es 3 Tage. 3 Tage suchen sie ihren Sohn und wissen nicht, wo er ist. Und als sie ihn endlich finden, ist Maria richtig sauer. Mal ehrlich, wer von uns als Eltern nicht? Ja? Wie konntest du uns das antun? Das ist so ein Standardsatz in Familien. Wie kannst du bloß? Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Das heißt also, Maria schaltet hier sofort in diesen Vorwurfsmodus und der Vater steht stumm daneben. Es ist uns nicht überliefert, dass Josef irgendetwas dazu sagt. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er antwortet, warum habt ihr mich gesucht? Mal ehrlich, da juckt's schon in der Hand. Oder? Also, warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Dieser Satz sind die ersten Worte, die uns von Jesus Christus in der Bibel überliefert sind. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Das sind die ersten öffentlichen Worte, die niedergeschrieben sind. Und das muss man sich mal jetzt vorstellen. Er sagt zu seinem Vater, der ihn nach Hause holen will, dass er nicht nach Hause gekommen ist, weil er im Haus seines Vaters sein muss. Dass Maria und Josef nur Bahnhof verstanden haben, kann ich mir vorstellen. Und das ist ja auch eine sehr vorwurfsvolle Art, die Jesus hier gewohnt. Man bedenke, der ist 12 Jahre alt. Auf eine sehr vorwurfsvolle und bestimmte Art überträgt Jesus den Namen Vater von Josef auf Gott. Im Hause meines Vaters. Maria und Josef verstehen überhaupt kein Wort. Die verstehen einfach nur Bahnhof. Und da drängt sich ja die Frage auf, wie er es auch gesagt hat, hätten sie denn als Eltern nicht wissen müssen, wo Jesus zu finden ist? Wir können uns ja mal die Vorgeschichte anschauen. In Lukas 1, Vers 28 hört Maria vom Engel Gabriel diese Sätze. sei gegrüßt, du bist, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Das sind die Worte, die Maria empfangen hat, bevor Jesus geboren wurde. Und auf diese Worte hin, das wissen wir aus der Schrift, singt Maria ihr Loblied, was auch in die Musikgeschichte eingegangen ist. Aber das ist noch nicht alles. Als sie während ihrer Schwangerschaft ihre Verwandte Elisabeth, die Frau des damaligen Priesters in Israel, besucht hat, hatte die ihr entgegengerufen, gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Klare Worte hatte Maria empfangen von Gott persönlich. Maria und Josef hätten eigentlich wissen müssen, wer der 12-Jährige in ihrem Haus wirklich war. Wer er wirklich war. Doch ihr Vermögen, das zu verstehen, das ist einfach nicht da. Beide, Maria und Josef, verstehen ihren Sohn nicht. Trotz der Jungfrauengeburt war Jesu Entwicklung bis hierher ganz menschlich verlaufen. Eine stinknormale Familie aus Nazareth mit Geschwistern. Und Maria und Josef sind so gefangen in ihrer menschlich diesseitigen Sicht. Meine Güte, das habe ich mir auch geschrieben. In ihrer menschlich diesseitigen Sicht. Das heißt, sie sind total konzentriert auf das Menschliche in ihrem Sohn und sehen das Göttliche nicht. Sie erkennen seine Bestimmung nicht, obwohl sie ihnen verheißen war. Und jetzt finden sie ihn. Maria und Josef finden ihren Sohn im Tempel. In der Osterzeit war es üblich, dass sich der Hohe Rat öffentlich im Tempel versammelte, um allen die Gelegenheit zu geben, religiöse, theologische Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen. Und der Tempel damals war so das Sinnbild der Gegenwart Gottes. Das war der Ort, wo Gott wohnte. Als das Fest zu Ende ist, bleibt Jesus dort. Er möchte nicht nur während des Festes im Haus Gottes sein, sondern alle Zeit. Und er möchte dort sein, wo sein Vater ist. Und so staunen ja jetzt auch die Schriftgelehrten und alle, die im Tempel versammelt waren, über diesen jungen Burschen mit 12 Jahren, wie er dort diskutiert. Und eigentlich könnte so ein kleiner Junge überhaupt nicht mit den Gelehrten mitreden, aber Jesus besitzt eine außerordentliche Weisheit. Und da kann man ja schon fragen, war das überhaupt ein Wunderkind, dieser Jesus? War das ein Wunderkind? Wunderkinder gibt es ja immer wieder. Man liest auch darüber. Ich habe mal so 3 Beispiele mitgebracht. Da gibt es den 15-jährigen Jack Andraka, der hat eine neue Methode zur Krebsfrüherkennung gefunden. Das ist eine Revolution. 15 Jahre alt. Der damalige Präsident Obama hat ihn sogar deswegen ins Weiße Haus eingeladen. Es gibt eine andere Überschrift, die lautet, die 3-jährige Alice ist schlauer als Albert Einstein. Sie hat einen IQ von 162. Einstein hatte nur einen von 160. Ein Wunderkind. Und zum Schluss, es gibt den 8-jährigen Pakistani Shafai, das ist der jüngste IT-Spezialist der Welt. Er hat als jüngster Mensch der Welt ein Diplom für Microsoft-Software gemacht und baut mit 8 Jahren ein IT-Unternehmen auf. So, 3 Beispiele für ein Wunderkind. War Jesus auch so ein Wunderkind? Ich denke, nein, Jesus ist nicht diese Art Wunderkind. In Lukas 2, Vers 40 sehen wir nach der Weihung von Jesus im Tempel, dort können wir Folgendes lesen. Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Er ist der Sohn Gottes. Und die Lehrer Israels wundern sich über die durchdachten Fragen von Jesus, die ja im Grunde genommen ein tiefgreifendes Verständnis deutlich machen. So, was kann ein 12-Jähriger normalerweise nicht haben? Und das, was die Schriftgelehrten nicht verstehen können und woran Maria und Josef sich nicht erinnern. Und daher kommt jetzt diese Verwirrung. Jesus ist seinen Eltern nicht ungehorsam, sondern Jesus steht hier an einem Scheideweg als 12-Jähriger. Bisher hat er getan, was seine irdischen Eltern von ihm verlangt haben. Nun aber bahnt sich dieser Wechsel an, weil er tun muss, was sein himmlischer Vater von ihm erwartet. Also wenn man so will, ein totaler Perspektivwechsel. Er hatte das Passafest miterlebt, aber anders als alle anderen Teilnehmer. Manche Teenager laufen ja von zu Hause weg, weil sie einfach keinen Bock mehr auf die Alten haben. Ja? Also scheinbar wichtige Trends und Idole gibt's um mich herum und diese Spießigkeiten da zu Hause und so weiter. Andere Dinge sind mir einfach wichtiger. Aber der heranwachsende Jesus hatte einen solchen Drang nach der Beschäftigung mit dem Wort Gottes, dass er alles andere vergaß. Er wollte bei seinem Vater sein. Er wollte sein Wort hören. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, hier heute Morgen. Wenn sich die Teens und Jugendlichen hier heute Morgen in Lüneburg so von der Wahrheit des Evangeliums erfasst werden, dass sie nach dem Gottesdienst nicht nach Hause gehen, sondern 3 Nächte in der Gemeinde schlafen, um sich den ganzen Tag mit den Ältesten über das Gottwort auszutauschen. Das wäre doch mal was, oder? Keine Angst, Joschi, ich glaube, das passiert nicht. So ergriffen war der Sohn, dass er im Tempel blieb, um den Worten seines Vaters zu lauschen. Maria und Josef, es ist wirklich eine besondere, nicht Maria und Josef, Entschuldigung, Maria und Jesus ist wirklich eine besondere Beziehung. Der sich hier zeigende Mutter-Sohn-Konflikt zieht sich ja durch das gesamte Evangelium. Erst nach Jesu Tod wird Maria wirklich verstehen, wer ihr Sohn war. Und erstaunlich ist, Jesus spricht in den Evangelium immer nur von Vaterliebe und nie von Mutterliebe. Wir lesen nie etwas über Mutterliebe, immer über Vaterliebe. Die Beziehung zu seiner Mutter und seiner Familie wird auch an folgenden Beispielen deutlich. Während er noch sprach, rief eine Frau in der Menge: Glücklich ist deine Mutter, die dich zur Welt brachte und an ihren Brüsten nährte. Er aber erwiderte: Ja, aber glücklich sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Das ist schon hart für eine Mutter. Glücklich sind die, die nach dem Wort Gottes und leben und darauf hören. Als ihm an anderer Stelle berichtet wird, dass seine Mutter und seine Brüder draußen auf ihn warten, da antwortet er kurz und treffend: Alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach ihr richten, sind meine Mutter und meine Brüder. Das ist schon eine besondere Beziehung. Das heißt, meine wahre Familie sind nicht meine Blutsverwandten, sondern diejenigen, die sich entschieden haben, in der von Gott geschenkten Heilsordnung zu leben. Das sind meine wahren Brüder und Schwestern. Und hier bewahrheitet sich zum ersten Mal, was der greise Simeon schon bei der Beschneidungsfeier von Jesus, als er Baby war, prophezeit hat. Hatte Maria noch die Worte im Ohr von Simeon, als er Jesus im Tempel als kleines Kind segnet? Dort hat er nämlich zu ihr gesagt: Simeon segnete und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Und jetzt kommt der bedeutende Satz: Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Simeon geht es hierbei um die Ablehnung, die ihr Sohn erfahren wird, und seinen frühen Tod am Kreuz. Und Lukas erzählt in dieser Geschichte, dass sich Jesus im Tempel und in den biblischen Büchern zu Hause fühlt. Möglicherweise ahnte er hier richtig zum ersten Mal, von Gott berufen zu sein als Sohn Gottes. Und hintergründig sagt er uns eigentlich als Eltern: Wenn ihr eure jung erwachsenen Kinder phasenweise verloren glaubt und nicht mehr zu ihnen findet, sind sie deshalb notwendigerweise nicht verloren. Und für Gott keinesfalls unauffindbar. Ich habe einen interessanten Text gefunden von Andreas Malessa, der ist ja Hörfunkjournalist und Autor, hat mehrere Bücher geschrieben und da geht es auch um dieses Thema Elternsein, Vater und Mutter. Und er schreibt: Mutter und Vatersein ist schön, weil wir unsere Kinder auf eine Art lieben wie sonst niemand auf der Welt, weil sie uns himmelhoch jauchzendes Glück bereiten können wie kein anderer Mensch. Elternschaft ist aber auch schmerzhaft wie ein Schwert durch die Seele, weil wir verantwortlich sind und verantwortlich gemacht werden für unsere Kinder, die letztlich nicht unsere Kinder sind, sondern Gottes Kinder. Weil wir sie niemals besitzergreifend haben oder zur eigenen Stabilität halten dürfen, sondern gehen lassen müssen. Der ultimative Härtetest der Liebe ist das. Gute Erziehung, das ist, wenn ich mit allen seelischen und geistigen Kräften dafür sorge, dass man mich nicht mehr braucht. Elternschaft ist die olympische Disziplin der Liebe, weil ich 25 Jahre lang an meiner Verzichtbarkeit arbeiten soll. Dieser doppelte Verlust, der des betreuungsbedürftigen Kindes und der meiner Bedeutsamkeit, der tut weh. Da hatte Simon im Tempel schon recht. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und die Geschichte heute Morgen schließt mit dem Vers: Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran, gewann an Weisheit, Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Das müssen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus Christus, der Herr aller Dinge, der zudem weiß, dass Gott sein wirklicher Vater ist, ist seinen menschlichen Eltern wieder untertan. Er ist ihnen ein gehorsamer Sohn. Obwohl sie seine Bestimmung noch nicht einmal richtig verstanden haben, er geht zurück, er ist weiter ihr gehorsamer Sohn. Aber es gehört einfach zu seiner Bestimmung, der menschlichen Ordnung untertan zu sein. Er ist seinen Eltern gehorsam, er folgt ihnen jetzt willig, er tut, was sie sagen. Er packt im Elternhaus mit an, er macht dann die Lehre zum Zimmermann und ergreift den Beruf des Zimmermanns und er sorgt mit seiner eigenen Hände Arbeit für den Lebensunterhalt. Er soll jetzt noch 21 Jahre dauern und dann soll es soweit sein, dass Christus das wahre Lamm Gottes, der Erlöser der Welt werden sollte. Denn wir hören erst 21 Jahre später wieder von ihm, als Anfang 30-Jähriger, wie er getauft wird. Wenn er sich um diesen Weg ans Kreuz auch nicht gerissen hat, er war doch bereit, den Willen seines Vaters zu tun und diesen Weg zu gehen. Und von dieser Vision, von diesem Traum, Menschen den Weg zum Herzen des Evangeliums frei zu machen, ihnen das ewige Leben zu schenken, damals war der 12-Jährige schon durch und durch erfüllt. Schon mit 12 Jahren hatte er diesen Wunsch, weil er spürte, ich bin Gottes Sohn. Aber seine Eltern hatten es vergessen. Sie verstanden es nicht. Sie hatten dasselbe Problem, das viele Menschen auch heute mit Jesus Christus haben, dass er Gottes Sohn und Menschensohn ist. Er ist beides. Und wir hören das auch in dem Christushymnus. Er hat empfunden wie wir. Deswegen weiß er, wie es uns geht. Er hat das alles miterlebt. Ablehnung, Freude, Friede, alles. Er weiß, wie es uns geht. Zwei Naturen wohnen unvermischt in ihm, eine göttliche und eine menschliche. Und das ist das Geheimnis, das Christus einzigartig macht und das für uns auch so schwer zu fassen ist. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Amen.